Sehr schön, mal wieder hier zu sein. Schon ein bisschen her. Ich bin ein bisschen krank, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem alle. Sommerferien waren lang und die Camps waren auch da, das habe ich schon erzählt. Genau, ich bete noch zu Anfang. Vater, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir, dass wir uns versammeln können und dass wir vor dich treten können und auf dein Wort hören können und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir befinden uns ja in der Jona-Reihe mittendrin. Schwester Hella hat angefangen mit Jona bekommt den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen, um dort das Gericht zu predigen. Pauli hat weiter gesprochen, wo Jona eigentlich hingegangen ist, obwohl er da nicht hingehen sollte. Und letzte Woche wäre eigentlich Jona 2 dran gewesen, wie Jona im Wal drin ist und Gott ihn rausholt. Und ich finde den Text, weil es auch eine Reihe ist, so wichtig, deswegen will ich den heute auch nochmal vorlesen, auch wenn es eigentlich jetzt heute um Jona 3 geht, was danach kommt. Deswegen lese ich den erstmal vor. Ihr könnt hier auf der Leinwand mitlesen. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spulten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet, drang zu dir in den heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir mein Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspeien. Ich habe aus der Hoffnung für alle vorgelesen. Und ich fand den Text so wichtig, weil auch in diesem Teil kommt schon Gottes große Barmherzigkeit vor, wenn man da genau liest. Aber da komme ich später nochmal drauf. Und jetzt will ich euch den heutigen Predigttext vorlesen aus Jona 3. Ihr könnt auch wieder hier wieder mitlesen. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum 2. Mal sprach Gott zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er 1 Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihre Reuekleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren, keiner darf den anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das ist der Predigttext für heute. Gottes große Barmherzigkeit. Ich finde Barmherzigkeit immer so einen undefinierbaren Begriff irgendwie, weil das für mich so viel hineinspielt. Da kann man Vergebung mit reinmachen, Gnade, alles Mögliche. Und deswegen habe ich mal gegoogelt, wie man das in der heutigen Zeit so macht und bin auf Wikipedia, auf eine Definition gestoßen. Wikipedia ist nicht immer so die Quelle, aber es gibt schon mal einen Einblick so ins Thema. Und deswegen will ich euch die mal vorlesen. Und da wird eine barmherzige Person so beschrieben, dass sie ihr Herz gegenüber fremder Not öffnet und sich ihrer mildtätig annimmt. Dann wird noch beschrieben, was es für eine einzelne Religion bedeutet. Und da steht unter Christentum, also erstmal so fürs Alte Testament, zunächst und zuerst ist Barmherzigkeit keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch einerseits als himmlisches Motiv durch die ihm innewohnende Gottesliebe besitzt und die ihm andererseits in höherer Form und unerschöpflich durch Gott zuteil wird. Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem als der Barmherzige und Gnädige und wird immer dafür in Dankbarkeit und Demut und gelobt und gepriesen. Fürs Neue Testament steht da, Jesus beschreibt Barmherzigkeit durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn nochmal so: eine irdisch unverdiente, aber himmlisch großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Und diesen Satz finde ich ganz wichtig und den will ich sozusagen auch als heutige Definition für Barmherzigkeit hier halten. Eine irdisch unverdiente, aber himmlisch großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Wie ihr es ja gewohnt seid, teile ich heute meine Predigt in drei Punkte auf. Und ich will mich so ein bisschen an den Text entlang hangeln und ein paar Fakten aus Kommentaren geben und so ein paar Meinungen von mir persönlich so. Genau, starten wir mit dem ersten Punkt: Gottes große Barmherzigkeit an Jona. Also ganz ehrlich, bis zum dritten Kapitel hat es Jona in der Geschichte ziemlich verbockt. Er kriegt einen ganz klaren Auftrag, so wie man sich das wünscht von Gott. Geh dort und dorthin, mach das und das, mehr hast du nicht zu tun. Und er macht genau das Gegenteil, läuft irgendwo anders hin und macht nicht das, was er soll. Und dann fängt der heutige Predigttext an: der Herr spricht zum zweiten Mal zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Er bekommt sozusagen eine zweite Chance von Gott. Er bekommt den Auftrag nochmal neu und kann den Neuanfang starten mit Gott und mit diesem Auftrag. Allerdings merkt man auch, dass es eine ganz andere Grundlage hat, der Auftrag, den er zum zweiten Mal bekommt. Es gibt ja oft auch diesen Ausdruck vergeben und vergessen. Ich mag den immer nicht ganz so gerne, den Ausdruck, weil ich finde, ja, vergeben ist wichtig und das gehört dazu, aber es heißt nicht gleich, dass man es auch vergessen hat. Und das zeigt hier irgendwie Gott auch. Er gibt der Vergangenheit trotzdem den kleinen Blick. So, er vergisst nicht, aber er vergibt Jona und gibt ihm nochmal eine zweite Chance mit einem neuen Auftrag. Und ich finde es mal spannend, die zwei Aufträge auch zu vergleichen. Ich habe hier mal, genau, ihr seht hier schon die Unterschiede. Der obere ist der in Jona 1, Vers 2, über den Schwester Hella gepredigt hat. Da steht: geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und was hier auffällt, es dreht sich hauptsächlich zwischen die Beziehung zwischen Gott und Ninive. Gott findet Ninive ist böse und die müssen vernichtet werden. Und der zweite Auftrag heißt dagegen: geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Und dort geht es hauptsächlich zwischen Gott und Jona. Es zieht sich auf die Beziehung zwischen Gott und Jona. Es zeigt schon mal, dass es ein ziemlich großes Vertrauen von Jona in Gott braucht, wenn er einfach in die Stadt geht und darauf vertrauen muss, dass Gott Jona die Worte in den Mund legen muss, weil er keine Ahnung hat, was er eigentlich sagen soll. Und das ist schon mal eine ganz andere Basis und damit fruchtet auch dann der Auftrag von Gott bei Jona. Und dieses gemeinsame Erleben vertieft die Beziehung zwischen Gott und Jona. Und da kommt auch dann die Barmherzigkeit ins Spiel. Ich finde, man kann so theologische Sachen immer ganz gut mit der Pädagogik vergleichen. Deswegen war meine Ausbildung, finde ich, auch ganz gut, weil das so richtig gut zusammenschielt. Und ich habe ein kleines Beispiel so in der Arche, von der Arche. Wir haben einen Jungen, der kommt, der ist jetzt 12 ungefähr, und der kommt zurzeit nicht mehr so häufig, aber vor den Ferien war der ungefähr jeden Tag fast da. Und er wird zu Hause, wird ihm eingebläut, wenn jemand Angst vor dir hat, ist es gut. Und wenn jemand zu dir sagt, du bist scheiße, dann schlag ihn. Wenn er dich schlägt, schlag nochmal zurück. Und wenn er nochmal zuckt, hau nochmal drauf. So, das ist die Meinung von den Eltern, wie das zu laufen hat und wie er das auch macht. Und der Junge war bei uns in der Arche und es gab eine Situation, die hat ein Kollege von mir beobachtet. Er wurde geärgert, der Junge, und ist gerade losgelaufen und wollte den anderen natürlich eine reinhauen, weil er es ja nicht anders kennt. Das macht man so, so löst man seine Probleme. Und der Kollege ruft seinen Namen und der Junge bleibt stehen. Und überlegt erst mal ein paar Sekunden, dann läuft er weiter, schlägt trotzdem drauf ein. Aber dieser Moment, dass er stehen bleibt, das hätte er vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten nicht gemacht. Aber dadurch, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern so gewachsen ist, bleibt er stehen und bleibt inne und überprüft das, was der andere sagt, was der Kollege sagt, weil er will ihn nur schützen und will nicht, dass er was Dummes tut und ist ihm nur wohlbesonnen. Und so ist es eigentlich auch bei Jona. Jona denkt sich vielleicht, was will eigentlich Gott von mir? Ist er eigentlich doof? Schickt er mich zu meinen Feinden und ich soll dem predigen, dass die untergehen? Und denkt sich, oh, gehe ich lieber woanders hin. Aber mit den Erlebnissen, die auf der Reise, auf dem Weg passiert sind, ist die Beziehung gewachsen und es entstand immer mehr Gottvertrauen. Und somit konnte der zweite Auftrag, den Gott Jona gegeben hat, auch fruchten. Dadurch konnte er wirklich das dann auch durchführen. Genau, Gott ist hier barmherzig zu Jona. Jona befindet sich in einer Notsituation und Gott wendet sich ihm in seiner bedingungslosen Liebe zu. Und deswegen war das zweite Kapitel auch so wichtig, weil dort hat man wirklich gemerkt, in welcher Notsituation Jona eigentlich steckt, wenn er zu dem Herrn schreit. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes große Barmherzigkeit mit Ninive. Das ist sozusagen der Punkt, um den es sich hauptsächlich dreht in der Geschichte. Gott verschont Ninive. Ich lese nochmal den Text vor, von Vers 4, klammer aber dabei den Vers 5 mal aus, weil der sagt sozusagen am Ende, was dann daraufhin passiert, sozusagen. Das wurde schon vorgegriffen. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legte Gott Ninive in Schutt und Asche. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er von seinem glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Im Vers 4 steht, Gott legt Ninive in Schutt und Asche. In anderen Übersetzungen steht da auch das Wort umwenden. Und umwenden wurde auch schon bei Sodom und Gomorra verwendet, der Begriff. Wir wissen alle, was da passiert ist. Das heißt, das wurde wirklich zerstört. Gott meint es wirklich ernst mit Ninive. Und auch die Zahl 40 hat irgendwie einen symbolischen Charakter in der Bibel. Sie steht eigentlich immer irgendwie für eine Warte oder für eine Bußzeit oder für eine Zeit der Zurüstung. Und ich finde den Vers 6, den finde ich ganz interessant, weil den kann man so schnell und leicht überlesen, finde ich. Vor allem den ersten Satz, auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich nach Hamburg gehe, in die Mönckebergstraße oder den Rathausplatz und halte da so eine Predigt, Hamburg wird in 40 Tagen zerstört werden, wenn ihr nicht umkehrt. Ich glaube, da geht keiner zur Bundeskanzlerin oder zum Bürgermeister und sagt, hier, da ist so ein Hansal auf dem Rathausplatz, der sagt, wir sollen jetzt umkehren, sonst sind wir alle tot. Und das, finde ich, sagt schon was über die Priorität der Botschaft aus. Und deswegen gehen die auch zum König, weil der König war in Assyrien nicht nur der König, sondern auch der hohe Priester. Das heißt, er hat über Politisches und Religiöses entschieden. Und auch die Reaktion des Königs wird ganz klar beschrieben, was er macht. Er steigt vom Thron runter, unterwirft sich Gott, zieht sein Herrschergewand aus und zieht ein Bußgewand an und macht alles das, was dazugehört, um Buße zu tun, und tut das als Vorbild für das Volk, vor allen anderen. Und erst dann lässt er eine Versammlung zusammenrufen. Und was er da ausruft, wird in Versen 7 bis 9 beschrieben. Und da ist auch wieder interessant, da zeigt sozusagen die Machtordnung, wie das in Assyrien ist. Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Heißt, der König herrscht nicht alleine, sondern mit dem Adel zusammen. Genau. Und im Befehl, den er dann, also in der Versammlung, was er da so ausruft, wird ein Vier-Schritte-Plan sozusagen ausgerufen, was die alles machen müssen, um das Gericht abzuwenden. Und da wird als erstes gezeigt, sie sollen fasten und sie sollen das Bußgewand anziehen. Und ich finde, das kann man so zusammentun. Und das zeigt nochmal, also, dass man nach außen zeigen soll, wie ernst dieser Befehl oder die Predigt von Jona genommen wird. Und der Sinn vom Fasten ist es ja so, dass man wirklich alles Irdische auf Seite legt und sich wirklich nur auf Gott konzentriert. Der dritte Schritt ist, mit aller Macht zu Gott zu schreien. Das mit aller Macht zeigt mir wieder, wie ernst das wirklich ist, dass sie da handeln sollen, um wirklich die Umkehrbewegung einzuleiten. Und ich finde es interessant, so ein kleiner Nebeneffekt ist, dass Jona zum Beispiel, als er die Predigt gesagt hat, Gott als Elohim angesprochen hat. Und wenn Israeliten zwischen untereinander mit über Gott gesprochen haben, nannten sie alle Jahwe. Wenn sie aber mit einem Fremden sprechen, sagen sie Elohim. Und das, finde ich, zeigt auch schon mal nochmal so einen Punkt, wie wichtig ist eigentlich die Beziehung. Ich finde es ja auch bei mir, manche nämlich auch Dave, und das sagen aber auch nicht alle. Zum Beispiel die Kinder in der Arche, die dürfen mich nicht Dave nennen, weil das noch eine andere Beziehung ist wie zu meinen Freunden. Die sollen mich lieber David nennen. Und der vierte und der letzte Schritt, finde ich, ist der zentralste, den die Nineviten machen sollen, und zwar die Abkehr von Sünde. Ohne Buße und Umkehr gibt es keine Abwendung vom alten Leben. Und so ist es auch wieder bei mir auf der Arbeit. Wenn ich ein Kind habe, das gerade gestreit mit einem anderen Kind hatte, weil es beleidigt wurde, und ich spreche mit dem, wie machen wir das, wenn du beleidigt wurdest, dann gehst du zu einem Mitarbeiter, sagst das dem, der klärt das dann. Und dann haben wir das Gespräch gerade beendet, das Kind geht weg, kommt das nächste Kind und das Kind beleidigt das andere Kind wieder. So, das ist genau das Gleiche wie bei Ninive. Wenn die nicht abkehren von dem alten Leben, dann hat das auch keinen Sinn. Und was mich an dem Text, an diesem Vers oder an dieser Rede in der Versammlung noch fasziniert, ist der Vers 9. Der Vers 9 zeigt für mich so eine hoffnungsvolle Haltung. Da steht, vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen. Wir tun mal unser Bestes, wir machen diese vier Schritte, die wir kennen, und vielleicht stimmt das Gott zugute und er kehrt seinen Zorn von uns ab. Und ich finde diese Haltung, die haben, sehr faszinierend. Eigentlich haben sie es selbst verbockt, aber sie hoffen trotzdem noch darauf, dass Gott sie erhört. Und dann kommt am Ende noch der Vers 5, der zeigt, dass die Nineviten das glauben, was der König sagt, und sie beschlossen, alle zu fasten und alle das zu tun, was nötig ist, was der König befiehlt. Und aber auch, was ich noch interessant finde, dass die Tiere und alle mitmachen müssen. Nochmal die Ernsthaftigkeit, die Predigt wirklich hat. Und zum Schluss kommt dann noch der Vers 10, der wirklich dann sagt, dass Gottes Barmherzigkeit da herrscht, dass er sie zeigt und dass er sich auf dem Vier-Schritte-Weg sozusagen des Volkes einlässt und seinen Zorn abwendet von dem Gott, von dem Volk. Der letzte Punkt, Gottes große Barmherzigkeit an uns. Sozusagen die Übertragung auf die jetzige Zeit auf uns. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Punkt gar nicht mal so leicht. Klar, bei mir persönlich kann ich sagen, funktioniert das super. Ich habe so eine kleine Lebensgeschichte sozusagen mitgebracht. Ich war in der Realschule in Neustadt, habe meinen Abschluss gemacht, wollte Systemelektroniker werden, habe mich natürlich auf 15 Stellen ungefähr beworben, vielleicht auch mehr. Meine Mama weiß das wahrscheinlich besser als ich. Und ich habe keine bekommen und war in einer Not. Als Notlösung habe ich erstmal Zivildienst gemacht in der AWO in Neustadt, habe da ein Jahr Hausmeistertätigkeiten gemacht und habe mich danach wieder beworben für Systemelektroniker, weil ich das ja werden wollte. Habe aber wieder keine Stelle bekommen. Und als Notlösung bin ich an die FOS gegangen. Habe mein Fachabi gemacht. Und während der FOS war ich in einer Firma in der IT-Abteilung. Also eigentlich genau das, was ich werden wollte, habe ich da gemacht. Und saß den ganzen Tag vor so zwei großen Monitoren. Habe eine Excel-Tabelle mit 1500 Zeilen ausgefüllt und dachte mir, nee, das kann es nicht sein, dass das der Sinn meines Lebens ist. Und schon vorher hat mich Volker auf das MBS angesprochen und hat gesagt, ist das nicht vielleicht was für dich? Überleg dir das mal, guck das mal an. Ich war auch schon dort und habe mir das angeguckt. Und in dieser Zeit ist so der Kern gewachsen bei mir, dass ich dahin will. Und dann habe ich das Abitur nur noch dafür gemacht, dahin zu gehen. Und habe mich dort beworben. Das war auch schon mal so ein Zeichen, wo ich dachte, ja, das ist der Weg, weil die Voraussetzungen für die Schule sind, entweder man hat Abitur und ein Jahr gearbeitet oder eine Ausbildung abgeschlossen. Und durch die Notlösungen, die ich gemacht habe, habe ich die Voraussetzungen sozusagen erfüllt. Dann habe ich mich mit voller Elan beworben und war erst auf der Warteliste. Die Schule war voll das Jahr. Na toll. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da mit Volker in seinem Büro saß und wir alle möglichen Alternativen angeguckt haben, was könnte denn noch passen, welche Schule geht denn noch. Und dann war ich in Kassel, habe mir die noch angeguckt. Und dann zwei Wochen vor Schulbeginn rief mich die Schule an. Ja, es ist einer abgesprungen. Hast du noch Interesse? Ja, habe ich noch. Und dann bin ich da hingegangen. Und in dieser Zeit, das war echt zwischenzeitlich immer wieder gut, weil ich eine Lösung hatte, aber so in diesen Zwischenzeiten, wo man sich bewerben musste, war es für mich immer echt hart, wo ich dachte, oh, wie wird das eigentlich nur? Und es sind viele Türen aufgegangen und viele Türen auch zugegangen. Und dort habe ich wirklich gemerkt, wie Gott sich dann mir zuwendet, durch Leute in der Gemeinde, die mir helfen, durch Volker, durch meine Familie, durch andere Umstände einfach. Und dort habe ich Gottes Barmherzigkeit erlebt und gesehen. Und jetzt arbeite ich im sozialen Brennpunkt und denke mir, ja toll, wo ist da Gottes Barmherzigkeit? Denen geht es allen so schlecht, die werden zu Hause geschlagen, die können sich keine Kleider leisten, die kriegen nichts zum Essen, außer eine Chipstüte vielleicht. oder wollen lieber tot sein, weil sie das vermittelt bekommen. So, wir haben einen Jungen, der ist 7, der kommt zu uns, wenn er ein Problem hat. Ja, dann bringe ich mich halt um oder bring du mich um. Und da denke ich mir, wo ist da Gottes Barmherzigkeit? Ist Gottes Barmherzigkeit nur für die da, die ihn angenommen haben, die ihn wirklich in sein Leben gelassen haben? Oder ist sie für alle da? Und die Fragen, da habe ich ganz ehrlich keine Antwort drauf. Die will ich auch bewusst offen lassen, weil mir steht es nicht zu, das zu beurteilen, wo und wann Gott seine Barmherzigkeit zeigt, wo sich die zeigt. Aber was ich sagen kann, ist, dass Gott barmherzig ist. Es ist eine Eigenschaft von Gott. Und das ist ein Charakterzug. Und wann er das offenbart und wie das gezeigt wird, das bleibt ihm überlassen. Und dass er barmherzig ist, dann sieht man schon echt in der Bibel überall. Das sieht man bei Noah, bei Abraham, bei Jakob, bei Josef, bei Mose, bei der Befreiung aus der Sklaverei, beim Volk in der Wüste, bei David oder bei Elia, über den ich das letzte Mal gepredigt habe, bei den Propheten und auch im Neuen Testament durch Jesus Christus. Und als ich mir den Text zur Vorbereitung durchgelesen habe, dachte ich mir, irgendwie die Nineviten, die mussten ganz schön viel machen dafür, dass Gott seinen Zorn von ihnen abwendet. Und ich fand das ziemlich krass, dass sie so viel machen mussten, um Gottes Barmherzigkeit zu erfahren. Und da gibt es den Begriff in der Theologie Werkgerechtigkeit. Da wird gesagt, man muss gute Taten tun, um gerecht zu werden vor Gott. Und das ist irgendwie der Unterschied zwischen den Katholiken und den Protestanten, zwischen den Freievangelisten. Bei den Freievangelisten gibt es die Gnade, die sind recht gefährdet durch Glaube und Gnade, was ich auch sehr gut finde. Und bei den Katholiken geht es darum, gute Werke zu tun und dadurch gerecht zu werden. Und ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied bei den Nineviten, die mussten so viel tun, um das abzuwenden, weil sie leider vor Jesus Christus gelebt haben. Wir haben schon eine ganz andere Voraussetzung zu Gott, wir haben eine andere Beziehung und bekommen die Barmherzigkeit schon durch Jesus Christus, haben wir sie bekommen, weil wir dadurch befreit und gerecht vor Gott wurden, weil er einfach ans Kreuz gegangen ist und uns das zeigt. Ich finde, die Beziehung ist ein wichtiger Bestandteil in Gottes Barmherzigkeit und es ist Gottes Barmherzigkeit, ist einfach ein Charakterzug. Und Charakter lernt man durch Beziehung kennen. Amen.